Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute wieder eine Ausgabe mit besonders brisanten Themen. Hier zunächst die Übersicht. Northvolt in Not. Preisknaller im Lademarkt. Gutachter hat Angst vor Tesla Autopilot. IAA Nutzfahrzeuge im Schnelldurchlauf. THG-Quote fällt weiter. Schnelle R-Könige, E-Cannonball und Neues von Next Move. Northvolt in Not. Northvolt, ein schwedisches Unternehmen, galt als Vorreiter der europäischen Batterieproduktion und als Schlüssel für die Unabhängigkeit Europas von chinesischen Batteriezellen. Doch nun droht der Konzern ins Straucheln zu geraten. Trotz Investitionen von über 13 Milliarden Euro und einer ehrgeizigen Vision, die umweltfreundlichsten Batterien der Welt zu produzieren, kämpft Northvolt mit finanziellen Problemen und muss Teile seiner Produktion drosseln. Die Probleme begannen, als das Unternehmen nach der Inbetriebnahme seiner Gigafactory in Schweden Schwierigkeiten hatte, die Produktion hochzufahren. Stellenabbau und die Schließung bestimmter Produktionslinien folgten und weitere geplante Werke in Schweden, Deutschland und Kanada verzögern sich. Die Northvolt-Fabrik in Heide in Schleswig-Holstein soll aber wie geplant gebaut werden, auch wenn es hier möglicherweise zu Verzögerungen kommt. Die schleswig-holsteinische Landesregierung zeigt sich optimistisch und betont, dass Northvolt seine Verpflichtungen vor Ort erfüllen will. Mittlerweile wurde aber sogar die Herstellung von Kathodenmaterial, einem wichtigen Bestandteil für Batterien, eingestellt. Auch in Danzig, wo Batteriezellen zu Modulen verarbeitet werden, könnte es zu Änderungen kommen, da das Unternehmen Investoren sucht. Besonders dramatisch ist der Verlust eines großen Auftrags von BMW im Wert von 2 Milliarden Euro, der Northvolts wirtschaftliche Lage zusätzlich verschärfte. Auch Volkswagen äußerte Bedenken über Verzögerungen in der Lieferkette. Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson stellte nun klar, dass Northvolt keine staatliche Rettung erwarten kann. Schweden möchte zwar führend in der grünen Industrie werden, doch Kristersson betont, dass die Zukunft des Unternehmens in den Händen der Aktionäre liegt und nicht beim Staat. Der CEO von Northvolt, Peter Karlsson, warnt vor den langfristigen Auswirkungen. Europa könnte in der globalen Batterieproduktion den Anschluss verlieren, wenn Unternehmen wie seines nicht gestärkt werden. Ein Scheitern von Northvolt könnte bedeuten, dass die europäische Autoindustrie weiterhin von chinesischen Zulieferern abhängig bleibt. Analysten wie Evan Hartley von Benchmark Mineral Intelligence und Andy Leyland, Mitbegründer von SC Insights, weisen darauf hin, dass Northvolt als einer der fortschrittlichsten europäischen Akteure gilt. Preisknaller im Lademarkt. Wir berichten ja hier regelmäßig kritisch über die aktuellen Wettbewerbsverhältnisse im Bereich öffentliches Laden in Deutschland. Letzte Woche hatten wir in diesem Zusammenhang eine neue Preisübersicht präsentiert, die das dreistufige Preismodell mehrerer großer Anbieter für schnelles Laden deutlich aufzeigt. Linke Spalte, Ad-Hoc-Preis, also Zahlung an der Ladesäule. Mit Ausnahme von Aldi und Tesla muss man dieses Preisniveau als abschreckend titulieren. Für diese Preise muss eigentlich kein Betreiber sich die Mühe machen, irgendeinen Terminal an seine Ladestation zu schrauben. In der mittleren Spalte dann die sogenannten In-App-Preise, die ich aber immer nur als Kunde im Direktvertrieb beim jeweiligen Anbieter bekomme, wenn ich mir vorher die jeweilige App runterlade. Zu diesem Preisniveau heute mal ein Eigenzitat aus der letzten Sendung. Dieser Weg ist fast immer günstiger als die Ladekarte eines anderen Anbieters an der gleichen Ladesäule. Das war Freitag 18 Uhr und zu diesem Zeitpunkt in weiten Teilen für den Markt auch gültig. Aber am Montag um 0.22 Uhr landete dann diese Mail in meinem Postfach und auf einmal gestaltet sich der Sachverhalt ganz neu. Moin Stefan Möller, wir möchten Sie heute über eine bevorstehende Anpassung unserer Preise für den EWE Go Ladetarif informieren. Ab dem 1. November 2024 treten neue Konditionen für das Laden Ihres Elektrofahrzeugs in Kraft, weshalb wir Ihre aktuellen Tarifbedingungen zum selben Datum kündigen müssen. Klingt erstmal bedrohlich, ist es aber gar nicht. Zukünftig wird das Laden an unseren EWE Go Ladestationen 52 Cent pro Kilowattstunde kosten. An Partnerladesäulen ändert sich der Preis ab dem 1. November auf 62 Cent pro Kilowattstunde, ebenfalls unabhängig davon, ob Sie AC oder DC laden. Also ein Festpreistarif gültig an nahezu allen Ladestationen, die so anzutreffen sind, und das nur mit zwei Preisen. Sowas hatten wir lange nicht mehr. Und es gibt auch keine Häkchen oder Sternchen. Es werden weder Grundgebühren noch Blockiergebühren erhoben. Die Ladekarte kann optional kostenlos bestellt werden. Verglichen mit den aktuell noch gültigen Tarifen wird das Laden an AC-Stationen etwas teurer. Aber im Gegenzug gibt es bei den Preisen für schnelles Laden eine Preissenkung. An EWE-Go-Stationen geht es nämlich im DC-Bereich um 7 Cent nach unten. Und EWE Go ist im Bereich Elektromobilität kein kleiner Laden, sondern gemessen an CCS-Ladepunkten aktuell die Nummer 4 in Deutschland. Und gemeinsam mit Hochtief hatte man sich auch um die Ausschreibung im Deutschlandnetz beworben und zwei Lose mit immerhin 96 Standorten zugewiesen bekommen. Im Durchschnitt werden diese 9 Ladeparks zum Starten mit je 9 Ladepunkten ausgestattet. Mit 52 Cent pro Kilowattstunde über die eigene App ist man unter den großen Anbietern mit Abstand der billigste im Markt und platziert sich sogar noch unterhalb der Tesla-Preise für Fremdmarken. Allerdings ist bei 52 Cent auch Schluss nach unten. Ein Abo-Angebot mit Grundgebühr für noch geringere Kilowattstundenpreise wird nicht angeboten. Schauen wir jetzt noch auf die 62 Cent für die Stationen anderer Anbieter. Hier ging es für schnelles Laden um 2 Cent nach unten. Und dort zeigt sich, dass man sich hier circa auf dem Niveau der In-App-Preise der Wettbewerber bewegt. Mein eingangs zitierter Satz verliert also damit seine Gültigkeit. Jetzt sind aber 52 und 62 Cent pro Kilowattstunde noch keine echten Preisknaller für Kunden, die nahezu ausschließlich und häufig öffentlich laden. Hier lohnt sich der Blick auf die Preise lokaler Anbieter oder eben eines der Abo-Angebote. Aber für alle anderen Kunden ist es aus unserer Sicht das mit Abstand beste Angebot im Markt. Konkret für Kunden, die zum Beispiel nur gelegentlich öffentlich laden, die sich nicht auf einen Anbieter festlegen wollen, sondern dann laden, wenn sie es brauchen. Kunden, die keine Lust auf Abos haben, Kunden, die gerne eine Ladekarte benutzen möchten, Kunden, die Angst vor Preisfallen oder Aufschlägen wie Blockiergebühren haben und Kunden, die nicht vor jedem Ladevorgang den tagesaktuellen Preis in der App prüfen wollen, sondern einen Festpreistarif bevorzugen. Und ganz nebenbei ist es auch deutlich attraktiver als das neue ADAC Aral-Angebot. Für uns gibt es in Summe einen Daumen nach oben für die neuen Tarife. Ich kann mir gut vorstellen, dass manch großer oder kleiner Wettbewerber jetzt ins Grübeln kommt, ob man darauf nicht reagieren muss. Gutachter hat Angst vor Tesla Autopilot. Eigentlich wollte Tesla bereits im August sein neues Robotaxi vorstellen. Dann wurde die Präsentation auf den 10. Oktober verschoben. Ob das Auto dann noch ein Lenkrad und Pedale haben wird und wann es auf die Straße kommt, ist aktuell natürlich noch unklar. Aber Fakt ist, der Name ist Programm Fahrerlose Personenbeförderung, also autonomes Fahren nach Level 5. Aktuell bietet Tesla in Europa zwar ein System namens Autopilot an, das aber nur nach Level 2 fährt, das heißt der Fahrer haftet, muss den Verkehr ständig beobachten und jederzeit bereit sein einzugreifen. Die besondere Herausforderung bei den jüngeren Fahrzeuggenerationen ist dabei Teslas Vision Only, das heißt eine ausschließlich kamerabasierte Fahrassistenz. Radar- und Ultraschallsensoren kommen dabei nicht mehr zum Einsatz und wurden zwischenzeitlich auch aus der Ausstattung von Neuwagen gestrichen. Im Konfigurator wird seit Jahren mit aufpreispflichtigen Funktionalitäten geworben, die teilweise erst zukünftig verfügbar sein sollen. Wer möchte, kann aktuell höherwertigere Autopilot-Versionen für 3.800 oder 7.500 Euro erwerben. Ein Autopilot nach Level 2 ist allerdings kein besonderes Merkmal von Tesla, sondern inzwischen marktüblich ab Kompaktklasse aufwärts. Aber nicht nur das, im Wettbewerbsvergleich ist das Leistungsvermögen von Tesla in Europa oft unter dem Niveau der Wettbewerber. Mercedes, BMW und Ford erlauben den Fahrern in bestimmten Situationen sogar die Hände dauerhaft vom Lenkrad zu nehmen. Tesla kämpft dagegen seit Jahren mit sogenannten Kinderkrankheiten bei seinem Autopiloten hinweg über viele Hardware-Generationen. Zum einen sind die Fahrzeuge in Europa bis heute nicht in der Lage, bei aktivierter Fahrassistenz die Geschwindigkeit SDVO-konform vorausschauend auf bekannte Geschwindigkeitslimits hin anzupassen. Und zum anderen kämpfen die Nutzer vieler Fahrzeuge bis heute mit sogenannten Phantombremsungen. Davon spricht man, wenn das Fahrzeug ohne erkennbaren Grund plötzlich und stark abbremst. Plötzlich heißt, dass es für den Fahrer völlig unvorhersehbar ist. Also nicht etwa, weil ein LKW auf der Autobahn unabsichtlich vielleicht auf die Seitenlinie fährt oder ein anderes Fahrzeug nach dem Überholen zu dicht vor einem auf die Spur wechselt. Viele Nutzer beschreiben Phantombremsung zum Beispiel unter Brücken, beim Wechsel des Fahrbahnbelages oder wenn andere Fahrzeuge auf der Autobahn überholen, ohne dass sie jedoch danach die Spur wechseln. Also eigentlich unnötigerweise. Ob man solche massiven Systemfehler als Kunde hinnehmen muss, beschäftigt inzwischen auch deutsche Gerichte. So auch in einem aktuellen Fall vor dem Landgericht Traunstein, über den Anwalt Dr. Christoph Lindner im Blog auf seiner Homepage teslaanwalt.de berichtet. Probleme mit Teslas Fahrassistenz sind auch ihm nicht fremd. Er schreibt dazu, dies deckt sich mit den Erfahrungen aus unserer Kanzleiarbeit, denn immer wieder klagen Mandanten über kaum brauchbare Einparkhilfen oder unsicheres Verhalten des Autopiloten auf der Autobahn. Da die Tesla-Vertreter vor Gericht im laufenden Prozess das Auftreten von Phantombremsungen bei dem streitgegenständlichen Fahrzeug bestritten, beauftragte das Gericht einen unabhängigen Sachverständigen mit Erklärung dieser Frage. Das Fahrzeug ist ein Tesla Model 3 mit Erstzulassung November 2022, knapp 40.000 Kilometer gelaufen bei installierter Software V12. Auf dem Testprogramm des Sachverständigen, der sich im Gutachten als Unterzeichner selbst nennt, standen 600 Kilometer Autobahnfahrt. Der Unterzeichner würde sich dabei als durchschnittlicher, routinierter und erfahrener Fahrer bezeichnen. Während der Testfahrt wurde das Fahrverhalten von Mensch und Maschine durch zwei mitlaufende Kameras aufgezeichnet. Gefahren wurde sowohl mit Abstandstempomat bis 150 km pro Stunde, als auch mit Lenkassistenz, also vollem Autopilot, der nur bis 140 km pro Stunde verfügbar ist. Insgesamt listet das Gutachten 5 Fahrsituationen auf, in denen es zu einer deutlichen Verminderung der Geschwindigkeit kam. Im Gutachten heißt es dazu mehr oder weniger wortgleich zu allen Fahrsituationen: Aus technischer Sicht war ein Vorbeifahren mit dem streitgegenständlichen Fahrzeug an dem sich rechts befindlichen und durch den Autopiloten als Gefahr eingeschätzten Fahrzeug gefahrlos möglich. Oder: Aus technischer Sicht war in dieser Verkehrssituation kein Anlass gegeben, die maximale Fahrgeschwindigkeit systembedingt zu verändern. In den meisten Fällen werden die Phantombremsungen aber als moderat beschrieben. Dabei handelt es sich aus technischer Sicht nicht um ein starkes Bremsmanöver, sondern um eine geringe Verzögerung, als es bei einem Bremsmanöver der Fall gewesen wäre. In mehreren Szenarien hat der Gutachter den Bremsvorgang aber nicht bis zu Ende laufen lassen, sondern, um den nachfolgenden Verkehr nicht zu gefährden, wurde durch den Unterzeichner sodann in das Fahrmanöver eingegriffen und das Fahrzeug wieder beschleunigt. In einigen Fällen werden dabei Umfeldszenarien beschrieben, die vom System offenbar überinterpretiert wurden. Nicht so im 5. Fall. Hier beschreibt der Gutachter, dass der Autopilot des streitgegenständlichen Fahrzeuges dieses ohne erkennbaren Anlass von 140 auf 94 km pro Stunde, also um 46 km pro Stunde, stark abbremste. Erst dann griff der Unterzeichner wieder in die Situation ein und beschleunigte das Fahrzeug manuell. Und diesmal war es auch gefährlich. Durch diese Situation kam es im nachfolgenden Verkehr zu erheblichen Gefahrensituationen. Dort konnten Ausweichmanöver und starke Bremsmanöver der nachfolgenden Fahrzeuge beobachtet werden. Auch ich kenne aus meiner persönlichen Tesla-Praxis solche harten Eingriffe. Für den Gutachter war es offenbar schockierendes Neuland. Da insbesondere in dieser Situation eine nicht vorhersehbare Gefährdung der Insassen des streitgegenständlichen Fahrzeugs und auch der anderen nachfolgenden Verkehrsteilnehmer auftrat, wurden die Probefahrten mit dem streitgegenständlichen Fahrzeug mit aktiviertem Autopiloten in diesem Moment abgebrochen. Eine weitere Erprobung des streitgegenständlichen Fahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum ohne abgesperrte Autobahnschnitte war aus Sicht des Unterzeichners aus Sicherheitsgründen nicht mehr durchführbar. Und auch das Fazit fällt entsprechend deutlich aus. Insbesondere die letzte im Rahmen der Probefahrten aufgetretene Situation entspricht aus Sicht des Unterzeichners der Beschreibung einer sogenannten Phantombremsung, wie diese in Beweisschluss dargestellt wird. Uns interessieren natürlich auch die Meinungen und Erfahrungen anderer Tesla-Fahrer. Autonomes Fahren nach Level 2 erfordert ja eine ständige Reaktionsbereitschaft des Fahrers. Seid ihr beim Fahren mit dem Autopilot unterbewusst eher darauf eingestellt, möglicherweise selbst ein Bremsmanöver ausführen zu müssen? Oder gehört ihr zu der Fraktion, die beim Fahren mit dem Autopilot den rechten Fuß direkt am Fahrpedal hat, um schnell übernehmen zu können, falls das Auto ohne erkennbaren Grund abbremst? Schreibt es doch mal in die Kommentare. IAA Nutzfahrzeuge im Schnelldurchlauf. Diese Woche findet in Hannover die IAA Transportation statt und natürlich geht es auf solchen Messen nicht mehr darum, Fahrzeuge mit geringeren Dieselverbräuchen vorzustellen oder innovative AdBlue-Systeme zu zeigen. Ich glaube, es geht fast nur noch um Elektromobilität und viele Hersteller nutzen die Gelegenheit für den großen Auftritt. Unser Außenreporter vor Ort ist Tobias Wagner, besser bekannt als der Elektro-Trucker. Hier seine Highlights von der Messe im Schnelldurchlauf.
Hallo Nextmove Community, ich bin Tobias Wagner, ich bin Elektro-Lkw-Fahrer und heute der Außenreporter für euch auf der IAA Transportation 2024 in Hannover und zeige ich euch meine persönlichen Highlights im Bereich der elektrischen Logistik. Wenn man über elektrische Fernverkehrs-Lkw spricht, kommt man nicht am Stand von Mercedes-Benz vorbei. Dahinter mir steht der eActros 600, das Flaggschiff der Flotte. Wir reden hier von einem 621 Kilowattstunden LFP-Akku und topmodernen Assistenzsystemen. Ich bin hier sogar schon eine fast Serienvariante gefahren und Anfang nächsten Jahres sollen dann auch die Auslieferungen beginnen. Und ich würde sagen, technisch ist das Fahrzeug top. Mercedes kämpft nur mit der Kommunikation, denn sie müssen nächstes Jahr unglaublich viele von diesen Fahrzeugen verkaufen. machen. Und die Spediteure fühlen sich Stand heute noch nicht bereit für den Fernverkehr, aber das ist eine Thematik, an der wir alle gemeinsam arbeiten. Am Stand von Volkswagen gibt es auch was Neues zu sehen, nämlich den neuen E-Transporter oder auch die neue E-Caravelle. Und die basiert nicht auf dem MEB wie der ID. Buzz, auch nicht auf dem T7, der nur Verbrennerplattform ist, sondern ist eine Kooperation mit Ford, ist nämlich die gleiche technische Basis wie der Transit Custom. Spannend ist, es gibt erstmal nur einen Akku, 64 Kilowattstunden, wobei nach oben und nach unten noch weitere Akkuvarianten folgen werden. Geladen wird mit 22 kW AC serienmäßig und 125 kW DC, was im Transportersegment, denke ich, ausreichend ist. Und spannend ist auch die Ladeklappe, die ist nämlich rechts vorne. Damit hätten wir, glaube ich, alle Positionen der Ladeklappen bei den Elektroautos mal durch. Ja, ein Highlight verbirgt sich gegenüber von Volkswagen, nämlich hier der Tesla Semi, der hier ausgestellt wird. Wirklich beeindruckt, mal davor zu stehen, ist wirklich ein Riesenteil. Sie haben auch ein paar technische Details hier mitgebracht, dass man die E-Achse mal sehen kann mit diesen drei Model S Plaid-Motoren. Und da sieht man aber hier so die klassische Bauart der Sattelzugmaschine. Das heißt 6x2. Ich glaube, dass nur eine Achse angetrieben ist von dem Fahrzeug. Und hier hinten links wird er quasi mit dem proprietären Stecker von Tesla geladen. Genau, Akkugröße sagen sie ja nicht, liegt ungefähr bei 800 oder 900 Kilowattstunden. Entsprechend liegt auch die Reichweite in dieser Dimension. Alles Weitere weiß man leider nicht. Und quasi auch nicht die Frage, was angepasst werden muss für den europäischen Markt. Denn Stand heute ist auf jeden Fall zu lang. Auch mit neuen EU-Normierungen für Aerodynamik ist er immer noch zu lange. Und theoretisch könnte man hinten die Achse abschneiden und auch diese Fahrerkabine hier abschneiden. Denn das hier ist eigentlich nur eine Attrappe, dahinter ist nämlich gar nichts. Kann man hier nochmal ganz gut sehen. Aber man weiß einfach nicht, was getan werden muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's schade. Denn Spediteure brauchen Planungssicherheit. Wenn sie große Investitionen tätigen, wollen sie natürlich wissen, was kostet das Ding? Wann kann ich es zulassen? Welche Auflieger kann ich damit ziehen? Können meine Fahrer denn schlafen? Alles Fragen, die hier absolut gar nicht beantwortet werden. Und deswegen eigentlich schade. Und obwohl er hier steht, ist man einfach überhaupt nicht schlauer als davor. Ich bin hier gerade bei Windrose, einem chinesischen LKW-Hersteller. Das Design kommt einem auf jeden Fall bekannt vor, wurde vielleicht nicht ganz neu erfunden. Und der hat einen 730 Kilowattstunden NMC-Akku und durch die aerodynamische Form eine enorm große Reichweite. Das Problem ist natürlich nur die amerikanische Bauform, kann man ganz gut sagen, mit diesen drei Achsen, die in Europa einfach nicht so viel Anwendung findet. Und deswegen ist dieses Fahrzeug hier doppelt und dreifach spannend, denn die haben auch eine 4x2-Achskonfiguration, die natürlich hier deutlich besser passt. Und sie haben auch sehr, sehr genau erklärt, denn der Akku, der geht gar nicht ganz bis zur Achse hinten, da ist noch ein bisschen Luft. Das heißt, die Achse setzen sie ein bisschen weiter nach vorne. Die Kabine ist so voluminös im Innenraum, dass man die auch noch ein bisschen verkleinern kann. Und dann kommt man mit diesen neuen europäischen Zulassungsnormen, die ja Aerodynamik-Elemente bei Trucks durchaus berücksichtigen können, dass sie ein bisschen länger sein dürfen, sehr nah in der Region, wie das Ganze sein könnte. Und wie dieser Truck designt worden ist, könnte sich Tesla auf jeden Fall was abschauen, wie man den Semi damit auch in Europa zulassen kann. Das Verrückte ist allerdings das Gewicht, denn der Dreiachser, der hier steht, der wiegt 10,8 Tonnen und der Zweiachser, der wiegt sogar nur 9,8 Tonnen. Und das ist für einen LKW total wenig. Ein eActros 600, der wiegt 2 Tonnen mehr. Auch mein Iveco S-E-Ray, der die gleiche Akkukapazität hat, der wiegt auch 2 Tonnen mehr. Und jetzt hoffe ich nur, dass die Daten stimmen, die sie mir gerade gesagt haben, weil wenn das so ist, dann ist das wirklich ein Gamechanger, wenn die den so auf den Markt bringen. Ich bin hier im Stand von Kia und hinter mir sieht man die PBV, die Platform Beyond Vehicle. Das ist ein Konzept für einen ganz neuen modularen Ansatz für Transporter. Hinter mir sieht man den PV5, das ist der kleinere, der geht zu verschiedenen Längen und Höhen. Aber auch den PV7 für mehr Innenraumvolumen und als People Mover gibt es ihn auch. Leider noch wenig Infos zum Thema Preis, Batteriegröße und Ladeleistung. Aber er soll schon Ende nächsten Jahres auf den Markt kommen. Und ein Detail, was mir sehr gut gefällt, sieht man im Innenraum schon so ein bisschen, ist nämlich ein Steer-by-Wire-System. Und dadurch schafft man mehr Flexibilität im Innenraum für ganz neue Ansätze, wie man das Ganze designen kann. Und deswegen kann man gespannt sein, wann dieses Fahrzeug auf den Markt kommt. Ich bin hier im Stand von MAN und hinter mir sieht man den ETGX. Ich stelle jetzt so gut wie alle E-Trucks auf meinem Kanal vor, aber der ist wirklich was Besonderes, denn das ist ein sogenannter Lowliner. Das heißt, die Akkus sind sehr niedrig angebracht und dadurch kommt die Sattelplatte noch weiter nach unten. Man kann mit diesem Fahrzeug sogenannte Megaliner transportieren, die vor allem in der Automobilindustrie unglaublich wichtig ist. Und in dem Segment gibt es auch sehr, sehr wenig Fahrzeuge. Dafür ist die Akkukapazität auch ein bisschen kleiner. Man hat 480 Kilowattstunden nutzbar, was so knapp 400 Kilometer Reichweite erzeugt. Dafür hat man auf der anderen Seite das sogenannte MCS, das Megawatt Charging System, das genau der Truck sogar schon mal bewiesen hat, dass er mit über 1000 kW laden kann. Deswegen auf jeden Fall eine spannende Ergänzung für den Nutzfahrzeugmarkt im schweren Segment. Ich bin jetzt hier im Stand von Iveco und hinter mir wird der neue E-Movie vorgestellt. Das ist ein vollelektrischer Kleintransporter mit bis zu 76 Kilowattstunden Akkukapazität. Und ihr könnt in zwei Details erkennen, dass es keine Eigenentwicklung war, nämlich am Vehicle-to-Load-Adapter. Der ist natürlich total praktisch für Handwerker, für Kreissäge, Bohrmaschine, alles, was man elektrisch betreiben kann. Aber auch an den Scheinwerfern, denn das ist die Basis von Hyundai Staria. Und das Schöne an dem Fahrzeug ist, dass es darauf hindeutet, dass es den Hyundai Staria auch bald vollelektrisch geben wird. Denn das wird auf jeden Fall höchste Zeit. Mein Fazit der IAA ist klar, denn für alle europäischen Hersteller geht es ganz klar in Richtung batterieelektrischen Antriebsstrang. Aber die Nutzfahrzeugwelt lebt von Nischenanwendungen und dafür braucht man natürlich auch Lösungen. Wenn man zum Beispiel eine kleine elektrische Mini-Lokomotive kaufen will, dann kann man die hier entsprechend bestellen. Wenn man ein Fan des Tesla Cybertruck ist und das Design mag, dann kann man sich hier einen entsprechenden Transporter holen und den entsprechend zum Camper umbauen. Aber die Firma hat eigentlich das absolute Highlight hier im Petto, denn ein Mobilitätskonzept. Man muss nämlich einfach nur den chinesischen Staat kritisieren und innerhalb von Minuten kommt dieses Fahrzeug hier vorbei und nimmt einen mit. Ganz kostenfrei. Man weiß nur nicht, wohin es geht. Und damit viele Grüße und zurück nach Leipzig.
THG-Quote fällt weiter. In der vorletzten Folge hatten wir über die Insolvenz eines der größten THG-Quotenhändler in Deutschland, der Landwärme GmbH, sowie über allgemeine Preistrends im Markt berichtet. Und auch darüber, dass einige Anbieter als Zocker im Markt unterwegs waren oder sind, eine Strategie, die sich im Zuge fallender Preise als sehr riskant erwiesen hat. Dazu gab es diese Woche auch Zuschauerpost, mir wurden Screenshots und Kundenmails aus dem Support eines Anbieters weitergeleitet. Normal nennen wir hier auf dem Kanal bei dieser Sachlage immer auch den Anbieter, da wir aber auch selbst ein THG-Quotenangebot haben, verzichten wir an dieser Stelle aus Fairness auf eine Nennung. Nur so viel, es handelt sich um ein großes Vergleichsportal. Unser Zuschauer wartet sogar noch auf seine Quote aus dem Jahr 2023, die ihm eigentlich bereits für März zur Auszahlung angekündigt war. Offen ist auch die Quotenzahlung fürs laufende Jahr. Lange Bearbeitungszeiten durch das Umweltbundesamt von bis zu 6 Monaten sind aber nicht der Grund für die stockende Auszahlung. Mit Bezug auf die 2023er Quote schreibt der Anbieter dem Kunden: Wir können Ihnen zusichern, dass uns Ihr vom Umweltbundesamt ausgestelltes Zertifikat vorliegt und wir uns in der Vermarktung befinden. Dazu muss man wissen, dass Anbieter mit einer konservativen Vermarktungsstrategie den Deal bereits vorab machen und somit in der Lage sind, den Betrag innerhalb eines Monats nach Zertifizierung auszuzahlen. Anbieter, die erst nach Zertifizierung vermarkten, sind tendenziell in der Kategorie Risiko einzuordnen. In der Mail an den Kunden folgt dann eine lange Liste mit Gründen für den Preisverfall, die wir aber alle bereits kennen. Die Folge: Zum aktuellen Zeitpunkt beläuft sich dieser, gemeint ist der Marktwert PKW, auf 57 Euro, was eine Unterbewertung des CO2-Zertifikats gegenüber anderen Erfüllungsoptionen darstellt. Und weiter: Dadurch sind weitere Verhandlungen mit den Quotenverpflichteten notwendig und ein genaues Auszahlungsdatum noch nicht absehbar. Man spielt also weiter auf Zeit. Ihr gebündeltes Zertifikat kann theoretisch bis April 2025 gehandelt werden. Und man setzt auf das Prinzip Hoffnung. Wir erwarten in absehbarer Zeit eine Erholung des aktuell viel zu niedrigen Marktwertes, sofern der Gesetzgeber seine Verpflichtungen erfüllt und die von ihm verursachten regulatorischen Lücken schließt. Und für das laufende Jahr bekommt der Kunde noch folgenden Textbaustein: Ihr Antrag für die THG-Prämie 2024 befindet sich nun ebenfalls in der Vermarktung. Ich hatte im laufenden Monat auch Gelegenheit, mit 2 großen Anbietern im Markt Hintergrundgespräche zu den aktuellen Preistrends zu führen. Meine Gesprächspartner zeigten sich bezüglich der Preistrends für 2025 wenig optimistisch. Außerdem bestätigte man das aktuell angespannte Marktgeschehen und eine geringe Nachfrage nach Quoten im Markt. Und so folgt dann auch beim Nextmove THG-Quotenangebot, was zu erwarten war, ein weiterer Schritt nach unten auf 40 Euro. Die Reduzierung betrifft aber nur neu gestellte Anträge ab dem 1. Oktober. Also erstens eine Reduzierung mit Ankündigung und egal ob schon beantragt oder noch nicht. Wir arbeiten ausschließlich mit Festbeträgen und nicht mit Preisen bis zu oder vielleicht irgendwann. Bis Ende September könnt ihr euch noch den aktuellen Satz sichern. Einfach auf der Nextmove Startseite das THG-Angebot klicken, Account erstellen und euren Fahrzeugschein hochladen. Wir bei Nextmove erwarten fürs laufende Jahr keine Erhöhung der Quote mehr, denn das THG-Quotenjahr geht ja nur bis zum 15.11., also nur noch 2 Monate. Schnelle R-Könige. Wenn neu auf den Markt kommende Fahrzeugmodelle besonders leistungsstark sind, wird natürlich immer auch auf Rennstrecken getestet. Wenn dann so wie hier am Nürburgring die Schnelllader vor den Toren stehen, dann ziehen R-Könige natürlich auch neugierige Blicke an. Die Verhüllung der Fahrzeuge ist da eher eine lästige Pflichterfüllung, denn spätestens wenn die Autos losfahren wollen, dann fallen die Hüllen. Zum Vorschein kommen 2 Supersportler aus chinesischer Produktion. Zum einen ein offenbar neues Turbomodell des Xiaomi SU7. Das bisherige Spitzenmodell beschleunigt in 2,78 Sekunden auf 100 km/h. Der hier dürfte noch etwas schneller sein. Der andere ist ein Bi Yangwang U9 mit einer Leistung von knapp 1000 Kilowatt. Das Auto geht in 2,4 Sekunden auf 100 und so wie es auf den Bildern aussieht, haben sich die beiden nicht ganz zufällig an der Ladesäule getroffen. Zumindest BYD scheint die Location zu mögen und betreibt in der Nähe sogar eine eigene kleine Testwerkstatt. Die Anzahl an Testwagen des Yangwang U9 hat sich nach unseren Informationen aber in dieser Woche durch, sagen wir mal, äußere Umstände von 2 auf 1 halbiert. Hier zum Vergleich nochmal ein Xiaomi SO7 in der bisher schnellsten Version Max. Gesichtet wurde das Fahrzeug von Tobias in Eschborn. Weiter geht's mit dieser Einsendung von Christian. Er war am Flughafen in Mendig und hat diesen Hyundai Ioniq 6N erwischt. Die parallelen sonstigen Fahrten mit Elektroantrieb auf dem Testgelände waren übrigens Gabelstapler-Präsentationen von Linde. Sehr spannend auch diese Einsendung. Auf dem Genfer Autosalon gab es ja zu Beginn des Jahres die Ankündigung einer neuen Premium-Marke IM aus dem SAI-Konzern. Und die ersten Autos rollen schon oder laden zumindest. Hier gesehen von Frank Michael bei Ionity in Kaiserwald, Österreich. Die dokumentierte Ladeleistung lag bei 188 Kilowatt. Das Fahrzeug hatte umfangreiche Aufbauten auf dem Dach und Heck, vermutlich zum Test der Fahrassistenzsysteme. E-Cannonball. Am vergangenen Wochenende war es mal wieder soweit. Der E-Cannonball ging in seine 7. Auflage einmal quer durch Sachsen. Das Programm war dabei noch stärker darauf ausgerichtet, mit Publikum in Kontakt zu kommen. Zum einen am Samstag durch den Besuch der Teams mit den Fahrzeugen auf dem Dresdner Herbstmarkt. Am Samstagabend gab es dann auch noch einen überraschenden Fahrzeugtausch im Team der Bangula-Brüder Carbonify, als plötzlich ein Tesla Cybertruck mit tschechischer Straßenzulassung vorfuhr. Einmal Probesitzen für alle und auch ich durfte mal eine Runde mitfahren. Am Sonntag hatten dann auch einige Besucher die Gelegenheit. Am Sonntag ging es dann für die Teams über verschiedene Challenges, zum Beispiel beim Schloss Moritzburg oder im Erzgebirge und dann zum zentralen Treffpunkt an der Arena E bei Zwickau. Auch hier gab es die Gelegenheit für Besucher, mit den Teams und Sponsoren ins Gespräch zu kommen. Viele hatten hochrangige Mitarbeiter aus der Arbeitsebene ins Rennen geschickt, wo sich dann durchaus interessante Gespräche ergeben. Auch die Location war sehr spannend. Auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube hat der Unternehmer eine Outdoor-Kartbahn nach internationalen Standards gebaut. Und wie wir erleben durften, kam auch der Tesla Cybertruck gut um die Kurven. In der großen Halle daneben gibt es jede Menge Raum für Events, Gastronomie und auf dem Dach eine PV-Anlage mit über 100 kW Leistung, die demnächst noch auf 1 Megawatt ausgebaut werden soll. Auf dem Parkplatz gibt es außerdem reichlich öffentliche Ladestationen. Ich war als Moderator mit vor Ort und durfte die E-Car Challenge moderieren. Auf der Indoorbahn gab es nämlich tatsächlich noch echte Rennen auf Zeit und natürlich voll elektrisch. Auch ich durfte ein paar Runden drehen. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung. Wer Lust hat, kann sich auch noch mal durch den Livestream klicken oder die Ergebnislisten auf e-cannonball.de anschauen. Nächstes Jahr geht's dann tief in den Westen nach NRW. Neues von Nextmove. Wir können aktuell eine Belebung auf dem Gebrauchtwagenmarkt feststellen, zumindest dann, wenn der Preis stimmt. Ich habe in den vergangenen beiden Wochen 10 Autos verkauft, darunter alle inserierten PKW und mehrere Maxus eDeliver 3. Am schnellsten war ein Transportunternehmer aus Berlin. Nach 5 Minuten Besichtigung waren wir uns einig und eine Stunde später war das Auto bezahlt und der Kunde mit dem zugelassenen Transporter zurück auf dem Weg nach Berlin. Seit heute neu im Angebot sind 2 Kia Niro EV, also das Facelift. Die Autos haben aus meiner Sicht, was Preis-Leistung angeht, die optimale Ausstattung. Zumindest sind wir in der Familie knapp ein Jahr lang ein baugleiches Fahrzeug gefahren. Das passende Video gibt's natürlich auch hier auf dem Kanal, wobei mehrere Kritikpunkte von damals inzwischen durch Updates behoben wurden. Auch bei diesen beiden Fahrzeugen können wir uns preislich etwas unterhalb des normalen Händlerniveaus platzieren. Den Link zu allen Verkaufsfahrzeugen findet ihr unterm Video in der Infobox. Für heute sage ich Tschüss, bis nächste Woche, bleibt gesund und fahrt elektrisch.